Und da sind wir schon wieder. Wir sprechen heute über Suicide Squad Isekai. Und Isekai ist nichts zum Lesen, nichts zum Hören, ist auch kein Film, sondern wir sprechen heute über die Serie. Und wir, da meine ich natürlich wieder hier den Roundtable, an dem auch Mariam Platz genommen hat. Guten Abend.
Yoroshiku onegai shimasu.
Gesundheit. Gerd, guten Abend.
Guten Abend.
Und der Henning ist mit dabei.
Moin.
So, Mariam, wenn du dich schon so in den Vordergrund drängst, dann erklär mir doch mal bitte, was ist ein Isekai? Ich meine, du bist ja hier unser Sprachprofi, wie wir ja gerade auch schon gehört haben. Also steckt denn in dieser Begrifflichkeit was drin, was uns schon mal verrät, um was es bei Suicide Squad Isekai gehen kann?
Also Isekai ist so, für uns DC-Fans kann man es am leichtesten, glaube ich, mit Elseworlds beschreiben, beziehungsweise werden bekannte Figuren in andere Welten versetzt, meistens Fantasy-Welten, und das eben in Mangas oder Animes.
Falls jetzt Anime-Spezialisten hier am Ohr sein sollten, da kann es wirklich passieren, weil das nicht unser Turf ist, dass wir da falsche Begrifflichkeiten verwenden oder uns dann wirklich nicht auskennen, sondern einfach nur das Produkt an sich bewerten wollen. Und jetzt machen wir hier was Schönes liegen, und zwar zwei Blu-ray Editions, also eine Volume 1 und eine Volume 2, wie gesagt, zur Serie Suicide Squad Isekai, die 2023 angekündigt wurde, dann 2024 in welchem Raum veröffentlicht wurde eigentlich?
Also erst in Japan wurde das veröffentlicht und dann wurde das hier auch in Deutschland über einen anime-spezifischen Kanal, den konnte man auch über Prime quasi sich, oder kann man sich über Prime buchen, und dann wurde das quasi so im Stream dort versendet. Das ist so, also eine Art, da wird im Stream so eine Art Live-TV gemacht, also dass es wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt dann halt die Folge verfügbar ist.
Das heißt dann genau. Im Original, im japanischen Original mit englischen oder deutschen Untertiteln?
Ja. Zunächst ja, mit deutschen Untertiteln. Genau. Aber das ist trotzdem in den USA mindestens mit Untertiteln erschienen.
Also ist aber gedubbt. Ich habe es gerade gefunden. Es gibt auch eine Auflistung auch vom englischsprachigen Cast. Also.
Ja. Wo ja gerade die Amerikaner nicht so gerne Untertitel lesen. Ja.
Das ist ja jetzt nicht der erste Anime, der im Batman-Bereich erscheint. Es gab Comics in dem Bereich, und es gab dann auch Batman Ninja, müsste ja auch eigentlich dazu zählen. Wie kommt es dazu, dass die Suicide Squad im Anime-Bereich verwertet wird?
Also was wir quasi nur wissen, ist, dass Warner Brothers Japan quasi, also diese Division, die ist auf Studio Wit quasi zugegangen. Und Studio Wit kennen einige, die haben nämlich Attack on Titan gemacht, was wirklich herausragend war. Und die haben die Vinland-Saga gemacht. Ich weiß nicht, Gerd, kennst du die Vinland-Saga?
Ja, ich kenne sie.
Die ist fantastisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, finde ich ganz großartig. Da gibt es auch Mangas dazu, die sehr abgefeiert werden. Davon habe ich keinen einzigen gelesen, aber die Animes oder die Anime-Serie gibt es immer noch bei Netflix, glaube ich. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Und Attack on Titan ist ja sowieso so ein, wenn man sich so in diesen Bereich mit reinarbeitet, dann gehört das schon zu den großen Namen der Anime-Szene, würde ich jetzt mal sagen, ne? Kann man schon so sagen. Also gerade für so Leute von wie Gerd und mich, die sich nur so ein bisschen auskennen, dann sind das schon große Sachen. Und ja, und Warner Brothers ist auf die zugegangen, und ich muss ehrlicherweise sagen, die Suicide Squad passt eigentlich auch ganz gut in so, vor allem wenn es so ein bisschen mit den Besetzungen, die wir so auch in den Filmen hatten, das passt eigentlich ganz gut so ins Anime-Fach, wo es so ein bisschen übertrieben, übersteigert sein darf, ein bisschen lauter und greller, bunter. Da finde ich eigentlich, passt das ganz gut zusammen.
Auch schräger halt, ne?
Ja,
das ist exakt. Einfach so der Punkt, denke ich mal, der da ausschlaggebend war.
Ja.
Dann genau, lass uns doch da gleich drüber sprechen. Wie verschlägt die Suicide Squad wohin?
Also die Suicide Squad, hier gehört es dazu. Also die allererste Folge beginnt damit, dass Harley Quinn mit dem Joker quasi in Gotham einen Raubzug begeht. Das ist auch gleich ganz brutal, dass man gleich weiß, aha, daher kommt also die, bei uns ist es eine FSK 16 Freigabe. Mhm. Und dann wird sie quasi gefangen, kommt ins Gefängnis, und siehe da, da ist Amanda Waller und verschafft sie dann zusammen mit Deadshot, Peacemaker, Clayface und King Shark in ich weiß gar nicht, ob man das am Anfang genau sieht, das habe ich schon wieder vergessen, zu einem Dimensionsportal und zapp, zerrapp sind sie in dieser Parallelwelt und die ist voller Drachen, ich würde mal so Ork-ähnlichen Kriegern, ne, dann hast du so elfenartige Kämpfer auf der einen Seite, also es gibt so ein Königreich und es gibt ein Kaiserreich, die kämpfen gegeneinander und die finden sich da plötzlich mittendrin, da kommt dann auch noch Rick Flag mit dazu, der die dann dort anführt oder beziehungsweise der die dann dort anführt und ja, und dann kommt man irgendwie dahinter, das ist wahrscheinlich auch gar nicht die einzige, das erste Mal, dass das irgendwie passiert und für die Suicide Squad, allen voran eben Harley Quinn und einer erstaunlichen Vorliebe für Pfannen, zumindest hier in dem Anime, die versuchen irgendwie rauszufinden, was sie da eigentlich machen sollen, denn wie immer haben die auch wieder diese Nackenbomben und nach 72 Stunden ist eigentlich Feierabend für alle.
Mhm. Das ist eine 10-teilige Serie und die erstreckt sich ja wahrscheinlich über die gesamte Staffel, die Storyline, ne? Also das ist dann nicht, dass man dann zwischendrin Einzelfolgen hat, die dann wo ganz anders spielen oder dann auch abgeschlossen sind, sondern das hier ist praktisch ein großer, langer Film, wenn man möchte, immer wieder unterbrochen durch sehr beschwingte Abspänne und Abspannmusik, die ich auch sehr lustig finde. Ja, kommen wir mal zu den Figuren, die man ja auch erstmal erkennen muss. Sie sind ja teilweise hier neu interpretiert, vielleicht auf den ersten Blick nicht gerade klassisch zu erkennen. Fangen wir mal beim Joker an. Ich fand seine Interpretation ja eigentlich ganz cool, also was sein Outfit angeht. Der hat das war mir relativ neu, dass sein Lachen, also sein dauerhaftes Lachen auftätowiert war oder zumindest, ne, also er hat ja einen normalen Mund und drumherum ist das Lächeln drauf tätowiert, nenne ich es jetzt mal. Und Harley Quinn wiederum entspricht, glaube ich, so dem aktuellen Stand. Also die ist sofort als sie wieder zu erkennen.
Ja,
der Joker hat ein Auto, auch, ne? Der Joker hat ein Auto, was mit einem Keyboard oder mit einem Klavier betrieben wird. Fand ich auch sehr witzig. Genau, und ich hatte sehr viel Spaß, muss ich sagen, mit der Interpretation von Clayface. Von Anfang an. Er kommt ja hier sehr beschwingt daher, kommt so aus dem Schauspielfach natürlich, aber aus dem modernen Schauspielfach. Mhm. Und ja, der spricht so ein bisschen durch die vierte Wand, indem er ja einen da mitnimmt und einem alles erklärt, was das hier alles ist, dass das hier so eine Art Alice im Wunderland ist und dass das hier alles Schauspieler oder Kulissen sind und was weiß ich alles. Und er immer wieder auch jeden einordnet, du bist jetzt ein Nebencharakter und du bist das und du bist derjenige und so weiter. Und eine gute Story braucht jetzt dies und das. So. Und das, also mit dem hatte ich schon sehr viel Spaß, der ja auch hauptsächlich in seiner menschlichen Physis bleibt und dementsprechend nicht sofort als Clayface dann auch zu identifizieren ist. Ja, also mit dem hatte ich auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Der nennt ja auch die Welt Isekai. Und zum Charakterdesign, ich habe so ein bisschen nachgelesen, dieses Sub ist ja ein Subgenre in Japan bei den Animes. Also ich denke mal, dass die Charakter, die sind eigentlich alle normalen Menschen, sollen auch normale Menschen sein. Das ist eigentlich mit so einem Terminus in Isekai. Das werden normale Menschen in eine andere Welt getragen. Und deswegen sehen, glaube ich, auch der Joker mit diesem tätowierten Lächeln, dass sie das deswegen gemacht haben, dass er halt eigentlich nicht so als Art übersinnliche Figur identifiziert wird. Das haben wir ja tatsächlich nur bei King Shark und bei den Figuren in dieser Märchenwelt, die dann anders dargestellt werden, wenn die Squad halt eher tatsächlich in Anführungsstrichen normal wirkt, wenn man das normal nennen kann.
Obwohl es dann tatsächlich auch stattfindet, dass sowohl King Shark als auch Clayface als auch Harley Quinn, deren Kräfte verstärken sich dort quasi nochmal. Also Harley Quinn wird jetzt so ein bisschen so ein Powerplayer und Clayface merkt eben auch, dass er mit seinen Kräften plötzlich sehr viel mehr oder was anderes machen kann als auf der normalen Erde. Also wer schon so ein bisschen Magie oder Superkräfte mitbringt, der kriegt dann dort in dieser Parallelwelt nochmal eine kleine Interpretation oder nochmal irgendwie ein extra Gimmick oder ein Feature. Genau.
King Shark geht ja in die Richtung, wie wir es bei The Suicide Squad gesehen haben von James Gunn, oder? Also auch so humortechnisch wie der spricht und weiß gar nicht, ob das in den Comics inzwischen auch schon eingezogen ist, dass er da so, ja, so aufs Fressen reduziert wird.
Nom nom.
Nom nom.
Genau. Nom nom. Nom nom. Ja, es gibt ja zwei King Sharks und ja, der ist jetzt so, das, ich glaube, das haben die jetzt so übernommen von dem Film damals.
Ja.
Peacemaker hat Gerd auch schon genannt. Ja, der hat erstmal einen Sack über den Kopf, über seiner Kloschüssel letztendlich und fällt natürlich auch durch markante Sprüche erstmal auf und natürlich einem übertrainierten Körper, wenn man so möchte. Ja, und ich glaube, das ist dann erst in der zweiten Folge, dass sich der dann eben auch als Peacemaker zeigt und ist, glaube ich, auch eher die James Gunn-Interpretation, oder?
Ich denke mal, die hat da auf jeden Fall Vorbild gestanden bei den Darstellungen ein bisschen.
Hm. Ja. Weil der tatsächlich recht flach ist, so als der gibt nicht viel her, finde ich. Ne? Das ist halt, ein Schläger, ein dummer Schläger. Und das ist, glaube ich, das, woran sie sich ein Stück weit. Es ist die Suicide Squad Peacemaker-Interpretation.
Ja, ja, das ist der Suicide Squad. An der Filmvariante ist auf jeden Fall orientiert, genau. Ja. Fehlt so ein bisschen das. Die hinterher verliehene Tiefe, die die Serie reingebracht hat.
Ja, das stimmt. Ja. Haben wir noch wen mit dabei?
Ja, Deadshot.
Deadshot, genau.
Ach, den habe ich erst gar nicht erkannt.
Genau, das ist eigentlich so, das hätte man ja gar nicht gedacht, aber das ist ja so der Krummelbär der Gruppe, der dann eigentlich die ganze Zeit rummeckert und das jetzt mal vorwärts gehen muss. Und der weint auch sehr, wenn dann die Munition ausgeht, mal mitten in der ersten Staffel. Das ist ein Riesenproblem und da müssen dann alle drunter leiden und so. Ja.
Ich glaube, der Name von dem wird, glaube ich, auch erst das erste Mal klar, als dann in der ersten Folge am Ende die Title, also die Character Cards kommen, ne?
Ja.
Wo dann sie nochmal quasi so vorgestellt werden. Als Fan weiß man das natürlich dann in dem Moment, wo von der Tochter gesprochen wird. Ich glaube, da ist das dann ja spätestens klar, wo Waller-Tim sagt, du hast ja eine Tochter, ne? Also dann, ich glaube, die sagt den Namen aber auch nicht. Also sie spricht, glaube ich, die generell alle nicht mit Namen an. Ich fand es ganz witzig, dass im Hintergrund, während die dann noch transportiert werden, so Kisten im Hintergrund sind, wo die Namen draufstehen.
Ja.
Also das Peacemaker ist da, glaube ich, dabei, Clayface und Harley Quinn von den anderen beiden. Also die Kisten vor der Kiste, wo King Shark da noch drin ist. Den siehst du am Anfang ja auch nicht. Der ist ja in dem Transporter gar nicht mit dabei in der ersten Folge. Ja. Das sind aber die Hauptcharaktere, oder? Jetzt, die wir drin haben, jetzt zumindest mal genau von der vom Start.
Wir haben uns ja schon öfters darüber beschwert, dass gerade im Animated-Bereich ja die Qualität so stark nachgelassen hat, auch gerade eben was die Animation angeht oder die zeichnerische Kraft oder wie auch immer man heutzutage eben auch solche Animationsfilme umsetzt. Wie seht ihr das denn jetzt bei dieser Produktion? Seht ihr hier das, was euch ein Anime an und für sich verspricht? Also was man so im Kopf hat, wenn man an Animes denkt und auch im direkten Vergleich zu vielleicht aktuellen Produktionen, falls ihr das gesehen habt, also im Anime-Bereich, wie das vergleichsweise jetzt daherkommt? Ist es eher klassischer Anime? Ist es schon einer der gehobeneren Klasse, was die Animation angeht? Oder ist das ja ähnlich wie im Animated-Bereich, dass da ein bisschen gespart wurde?
Diese ganze Produktion hat einen unglaublichen Name-Buzz. Das heißt also, du hast nicht nur dieses Studio Witt dabei, sondern du hast die Regisseurin, du hast das Autorenteam, du hast eine Charakterdesignerin, die sind eigentlich alle High-Level. Also die kommen von ReZero heißt das eine, die anderen haben bei Jujutsu Kaisen mitgemacht, bei Fullmetal Alchemist und so weiter und dann wie gesagt dieses großartige Studio. Und wenn man das so einfach nur liest und das so ein bisschen kennt, erwartet man schon mehr. Und es ist allerdings so, dass ich manchmal wirklich da gesessen habe und gedacht habe, oh Gott, wie furchtbar ist das denn animiert? Ich finde gerade auch in der ersten Folge, manchmal ist das richtig gut animiert und dann hast du manchmal, dann ist das so langsam, dann sieht es manchmal aus, als würden die so nach vorne stolpern. Es gibt einen Kampf ganz am Anfang mit Katana und Harley Quinn, wo das so seltsam aussieht, irgendwie so verzögert, wo ich gedacht habe, um Himmels Willen, was ist denn das jetzt auch? Da sahen auch die Figuren ganz am Anfang, die haben so Leute überfallen, Joker und Harley, und die sehen ganz seltsam, das sieht ganz furchtbar aus, finde ich. Deswegen habe ich früher keine Animes geguckt, weil die früher so aussahen. Und dann guckst du dir so andere Folgen an und dann funktioniert das wieder. Dann hast du manchmal, dass nicht die Animation das Problem ist, sondern so die, ich habe nochmal nachgelesen, das sind so die Texturen dann, die dann nicht ordentlich funktionieren oder nicht flüssig sind. Und da ist gar nicht die Animation per se das Problem. Manchmal sieht Clayface ganz furchtbar aus animiert und manchmal funktioniert das einwandfrei. Ne? Wenn gibt da so eine Szene, wo er in einer Burg kämpft zusammen mit King Shark. Das sieht zum Beispiel wie sehr toll, das sieht toll aus und so. Und dann hast du manchmal so ganz leere Hintergründe, dann ist das wieder sehr detailliert. Gleiches gilt für die Gesichter. Also das ist am Ende ist es Mittelmaß, ehrlicherweise. Es gibt Höhen und Tiefen die ganze Zeit und man kann gar nicht so richtig nachvollziehen, woran das jetzt nun liegt.
Ich habe mich das auch gefragt. Ich fand, die sehen über, also viele Figuren sehen überraschend, ich sage jetzt mal überraschend westlich aus, so im Vergleich zu dem, was man normalerweise so aus dem Anime-Bereich jetzt kennt. Mhm. Fand ich gerade jetzt, was du gerade beschrieben hast, auch die Jungs da in der Bar am Anfang und das sieht alles. Ich hatte dann zwischendurch immer das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht beim Gucken und konnte es aber tatsächlich auch nicht so richtig greifen, bis ich dann irgendwann in einigen Szenen dann dachte, das liegt zum Teil daran, dass manchmal der, dass sich nur ein Objekt in dieser ganzen Szenerie bewegt, dann hat das so, ja. Und das kriegt so einen Scherenschnitt-Look, weil dann alles drumherum ist statisch, das sieht alles nett gezeichnet aus, aber dann bewegt sich quasi nur die eine Figur im Vordergrund, die bewegt sich durch das Bild und der Rest ist völlig statisch. Da sitzen Leute, die machen gar nichts. Und das würde ich schon sagen, das ist schon ein Thema. Aus meiner Sicht ist das ja wahrscheinlich am Ende eine Preisgeschichte, weil dann musst du halt weniger Objekte durchanimieren. Aber das, ja, finde ich, gibt dem manchmal bekommt einen seltsamen Look, weil das wirkt so ein bisschen wie bei den Telltale-Spielen. Und so fand ich den Look an einer anderen Stelle auch. Also, weil das da ähnlich gemacht worden ist. Also, wo dann recht viel von der Umgebung, ja, wenig Dynamik bis hin zu fast so einer Statik bekommt und sich dann nur einzelne Objekte bewegen.
Ist auf jeden Fall, also erinnert mich das Ganze an der typischen 90er Jahre Mittelmaß-Serie. Also was die beiden da schon beschreiben, ist auf jeden Fall, und was wir auch oft erleben, ist, dass wir manchmal nur Standbilder haben, die halt geschoben werden, links und rechts. Also auch das wird ja bei Animes oft gemacht. Ich habe jetzt nichts über das Budget rausfinden können, aber ich sage mal, wenn man jetzt mal einen Vergleich haben will, da guckt man sich zum Beispiel so ein Anime an, der nennt sich Violet Evergarden auf Netflix. Das ist auch eine Serie. Und da merkt man, das ist eine High-End-Produktion, weil da komplett alles durchanimiert worden ist, ne, mit Hintergründen auf mehreren Ebenen. Das hat man hier einfach nicht gemacht. Also auch hier haben wir so eine Sparflammen-Animation. Es gibt ein paar Sachen, die sehen ganz toll aus. Vieles ist einfach nur Durchschnitt und einiges ist tatsächlich auch grottenschlecht. Ich habe aber bei mir so nachgeguckt, was ich noch habe. Ich habe so eine 90er-Jahre-Serie, Crying Freeman, so eine Anime-Serie, und die sieht ähnlich aus. Also wo man wirklich genau das Ähnliche beobachten kann. So die Hero-Shots sind eigentlich ganz gut und alles, was so für die Handlung und so nebenbei läuft. Ja, oft Standbilder, wo sich nur ein Objekt bewegt oder ein Standbild, was hin und her geschoben wird. Ja.
Das erinnert mich an, die habe ich sehr geliebt, die wurde irgendwann mal nachts versendet. Eine Street Fighter-Anime-Serie, ja, aus Anfang der 90er. Die gab es, glaube ich, nur mit Untertitel, wo ich mir damals schon gewünscht hätte, man kann Sachen in zweifacher Geschwindigkeit angucken, weil das wirklich auch so ganz lang gestreckt war. Ich habe die sehr geliebt, aber das war ähnlich, ne? War ähnlich statisch. Und vorhin habe ich die Wienland-Saga gebracht, da geht es um Wikinger. Gerade die erste Staffel ist eben von Studio Witt. Und da hast du manchmal ein Schiff, das ist voller Wikinger und die bewegen sich alle, ne? Während vorne quasi noch irgendwas stattfindet. Und das hast du hier tatsächlich eher selten. Mhm. Und manchmal dann aber sieht es eben auch toll aus. Also ja, das ist wirklich, ja, aber das ist, ich denke, da ist dann eben, das ist eine Auftragsarbeit und das ist dann nochmal was ganz anderes, als wenn das irgendwie
intrinsisch motiviert umgesetzt
irgendwie
wird.
Irgendwie, ja. Also das hatte ich auch manchmal bei den Dialogen tatsächlich den Eindruck, ja.
Und dann kommen wir mal gleich zur Umsetzung. Also es ist ja tatsächlich dann auch für den deutschen Markt umgesetzt worden. Wir haben ja dann entdeckt im Juli 2024, dass die Serie eben auch auf dem deutschen Markt erscheinen wird, und wir haben da auch drüber berichtet. Und dann war es dann auch, dass Polyband Anime uns dann angeschrieben hatte und gesagt hat, hey, ihr scheint euch da ja zum Thema Batman auszukennen. Wir jetzt, ein bisschen weniger ist nicht so ganz unser Bereich, aber wir haben hier diesen Anime und hätten da so ein paar Fragen an euch. Könnt ihr uns da weiterhelfen? Und ja, da waren wir so gütig und haben dann auch gesagt, na klar, da ging es dann hauptsächlich um das Thema Synchronisation. Ne? Um welche Stimmen sollte man auf wen setzen? Setzt das Fandom auf das Wert, etc. etc. Haben wir auch mitgeholfen, haben uns zumindest Kontaktdaten weitergegeben und was wir uns da so vorstellen, was, wie wer besetzt werden sollte.
Spoiler.
Es kam soweit nicht.
Nee, zu 0%.
Zu 0%, das hat aber wahrscheinlich technische Gründe, weil ja eigentlich die Warner-Produktionen in Berlin synchronisiert werden. Und hier hat man auf, weil Polyband ja auch eine Münchner Firma ist, haben sie auf ein Münchner Synchronstudio dann gesetzt. Und entsprechend hat man da nicht den Zugriff oder zumindest nicht so schnell den Zugriff auf die etablierten Stimmen, die wir jetzt all die Jahre schon im Animated-Bereich gehört haben. Oder ja, wie gesagt, wir haben, glaube ich, unser Bestes getan, was das anging, um das im Sinne der Fans weiterzugeben. Und ja, wie gesagt, dann merkt man auch, ist nicht alles möglich, gar nicht mal aus einer Ignoranz heraus, sondern einfach, weil sich Sachen ja technisch so nicht umsetzen lassen oder zumindest nicht, was so das Geschäftsgebaren angeht. Genau, aber dabei endete das Ganze nicht. Polyband Anime hat dann gesagt, hier können wir uns vielleicht noch bei was anderem helfen. Wie kam es dazu, Marian?
Na, Polyband hat sich dann irgendwie gedacht, weißt du was, wir bringen das jetzt quasi nicht nur über Simulcast raus, also das, was ich vorhin erklärt habe, kommt nur mit Untertiteln und so, sondern wir bringen es jetzt eben synchronisiert raus und das dann eben nicht nur digital, sondern wir wollen das auf, ursprünglich war geplant, die 10 Folgen auf 3 Blu-rays oder DVDs zu verteilen. Stimmt. Und mittlerweile sind es 2. Und die haben gesagt, sie wollen da gerne Sets bauen und haben uns einerseits gefragt, ob wir gute Ideen hätten, was man diesen Sets beilegen kann, ne? Also was dem gemeinen DC-Fan vielleicht gefallen würde. Und es sollen noch Booklets mit dazu. Und da haben die gesagt, wir haben ja, sie hätten wenig Ahnung von Batman und DC, ob wir nicht diese Booklets schreiben wollen. Und da haben wir ganz laut Ja geschrien. Und es ist tatsächlich dazu gekommen, dass wir diese Booklets geschrieben haben. Das eine hat 16 Seiten, das zweite weiß ich jetzt gleich gar nicht. Und haben dort alle möglichen Hintergründe zur Suicide Squad, auch ein Stück weit, wie die hier funktioniert, was ist die Isekai-Welt. Die einzelnen Figuren haben wir dann in dem zweiten Booklet vorgestellt, haben auch noch Leseempfehlungen gegeben und so weiter und so fort. Mhm. Und haben das über einen langen Zeitraum quasi mitproduziert. Und wenn ihr also euch auf irgendeine Art und Weise so ein Set beschafft, dann habt ihr ein Booklet geschrieben von, wer steht hier drin? Gerd Henning und Marian. Vom Batman-News.de und von einem Cast, den man nur dort bekommt, wo es gute Podcasts gibt.
Ja.
Da sind wir ein bisschen stolz.
Unser Fußabdruck, ja, in der deutschen Batman-Landschaft, wenn man möchte. Das ist natürlich super cool. Könnt ihr dann noch erzählen, wie ihr euch da aufgeteilt habt? Also hat jeder irgendwie einen der Charaktere sich vorgenommen oder hatte jeder eine andere Aufgabe, was das anging?
Gerd hat quasi die Folgen, du hast die Folgenzusammenfassungen gemacht, ne?
Ja, die Inhaltsangaben für die Folgen habe ich gemacht, ja.
Hattest du nicht noch was anderes?
Ja, ich hatte das komplette Recherchepapier mit allen Figuren, mit den ganzen Background-Infos, das hatte ich alles noch zusammengestellt. Da war so eine etwas größere PDF, glaube ich, die ihr hattet.
Genau. Und auf der Grundlage haben wir dann quasi das Buch zusammengeschrieben und Henning hat das dann auch in kurzen Abständen immer wieder lektorieren müssen.
Ja, das stimmt, ja.
Das stimmt. Und dann mussten wir auch ein paar Sachen eben mit anpassen. Wir hatten eben also zusammen mit unserer Kontaktperson bei Polyband, der hatte dann auch schöne Ideen, der wollte so Wanted-Karten beifügen und da hatten wir auch Steckbriefe noch gemacht, das haben wir auch noch gemacht und dann hat dem das aber Warner weggenommen. Also der hat immer wieder gesagt, mit Warner der Kontakt.
Das ist vielleicht noch eine nette Anekdote.
Verkompliziert.
Das ist vielleicht eine nette Anekdote, ohne dass man da jetzt zu tief reingeht und dass wir jetzt hier jemanden verlegen.
Ohne indiskret zu werden.
Ja, genau. Aber wir haben die Steckbriefe vorbereitet und das waren dann so Sachen mit Angaben, ne, die wir so, also klassische Steckbriefangaben, so Alter und Größe und so und Gewicht, also was man halt so angibt. Und dann ging es um
bei den Dino-Comics.
Genau, was für Kräfte die haben. Dann haben wir das aus Datenbanken zusammengesucht. Und dann war das Erste, was sie zurückgekriegt haben, ja, Steckbriefe können wir machen. Das mit den Größenangaben und mit den Gewichtsangaben müsst ihr rauslassen. Das geht so nicht, das will Warner nicht, weil das nicht entspricht nicht quasi den Standardangaben. Und wir uns gefragt haben, wo findet man denn die Standardangaben, wenn nicht in den Internetdatenbanken? Weil, also, es ist erstmal spannend. Es variiert tatsächlich sehr. Also, wenn man sich anguckt, wie groß ist eigentlich ein Joker, dann ist man verblüfft.
Harley Quinn.
Ja. Wie das auseinandergeht. Also, die eine Datenbank sagt 1,87 Meter. Bei den anderen ist er dann plötzlich 5 Zentimeter kleiner, dann gehen die Gewichtsangaben zum Teil auseinander. Also das war schon so ein Thema, wo wir dann immer wieder gesagt haben, was nehmen wir denn jetzt? Also was ist denn, ne, was und was passt dann auch? Und dann ging es aber irgendwie darum, ja, das können wir so nicht machen, weil zum Teil passt das dann auch nicht mit den Figuren, wie sie halt hier in der Serie, ne, umgesetzt werden, passt nicht zusammen, weil das sind dann quasi die Angaben für die Comics. Und so haben wir uns dann weiter vorgearbeitet, weil dann war es irgendwann klar, okay, das, was Marian gerade schon gesagt hat, Steckbriefe waren dann irgendwann ganz raus, weil wir irgendwann gesagt haben, okay, so ergibt das keinen Sinn mehr. Also wenn wir jetzt halt lauter Sachen rauslassen müssen, weil es dann auch um die Fähigkeiten ging, dann ging es da weiter und gesagt, ja, aber so ist ja die Interpretation in der Serie jetzt nicht, deswegen können wir das und müsst ihr das auch rauslassen, das will Warner da auch nicht drin haben. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, dann lass uns die Steckbriefe lassen, da bleibt ja nichts mehr übrig am Ende. Was eigentlich schade war, weil wir auch so Sachen da reingepackt haben, wie von welchen Autoren die Figuren erfunden worden sind, wann sie den ersten Comic-Auftritt hatten, in welchen Medien die ansonsten noch prominent aufgetreten sind. Also, dass man sich ein bisschen über die Isekai-Geschichte hinaus mit den Figuren vielleicht noch beschäftigen könnte, wenn man das möchte. Mhm. Aber genau, das war dann, fiel dann der Schere zum Opfer. Und dann war die große Frage, noch mehr Text zu finden. Um den Umfang auch irgendwie hinzubekommen.
Das stimmt. Genau,
ja. Und dann haben wir uns daran gesetzt. Ja.
Ja. Ja, aber ich hab's jetzt nochmal quer gelesen quasi. Das haben wir ganz gut gemacht. Ich bin ganz zufrieden. Ja.
Ich finde das Besondere, das ist ja mittlerweile so, bei so Sammlerausgaben ist das ja, glaube ich, auch in anderen Bereichen oder bei anderen Marken ja auch so, ne, dass mittlerweile Communities mit eingebunden oder die Fan-Communities mit eingebunden werden. Ich glaube, das ist natürlich immer ein Stück weit was Besonderes, finde ich, und zeigt auch dann im Ansatz der Firmen, die das umsetzen, ja ein Stück weit auch, naja, Liebe zum Detail. Man könnte das auch mit heutigen Mitteln einfacher machen, ne, und da irgendwas zusammenschustern. Ich glaube, dann ist es schon schön und auch wertvoll, dass du dir dann die Community greifst und sagst, okay, was sagt ihr dazu? Wie soll das aussehen? Ja.
Ich fand das aus dem Grund auch tatsächlich sehr wertvoll, weil, wenn man sich so dran erinnert, wie das früher war, wenn du ein neues PC-Spiel oder so gekauft hast, dann hast du dich erstmal hingesetzt und hast dieses Booklet durchgelesen und das war ja auch alles so richtig wertig und so. Und vor dem Hintergrund haben wir uns auch hingesetzt und haben so geguckt, okay, was würden denn DC-Fans vielleicht gern hier noch mit dazu lesen und was ist denn vielleicht auch interessant für Leute, die eher so Animes mögen und eigentlich sich gar nicht mit den DC-Figuren auskennen und haben irgendwie versucht, beide Welten abzugreifen oder denen noch irgendwelchen Mehrwert zu bieten. Genau, ob wir das geschafft haben, das weiß ich nicht, aber das war zumindest unser Wunsch und Ansatz.
Das war ja auch schon ein gewisser Aufwand, ne? Also das war ja etwas, was sich ja auch über, aus Gründen auch über einen bestimmten Zeitraum ja auch dann gestreckt hatte.
Ja.
Und dann aber recht schnell in die Umsetzung ging, ne? Dass das dann grafisch umgesetzt wurde, dass das dann produziert wurde und sowas. Also das war ja ganz spannend, mal mitzuerleben, wie schnell sowas ja dann auch gehen kann und muss. Teilweise und und schon ist das Ding zu bestellen und im Handel.
Ja. Und mittlerweile auf Netflix.
Ja. Ja, also für alle die, dann habt ihr natürlich das Booklet nicht. Das ist natürlich sehr, das ist schade. Mhm. Genau, aber ja. wer da mal reingucken will, kann das natürlich auch bei Netflix tun. Das stimmt.
Ihr habt auch die schöne Verpackung nicht.
Das stimmt, ja.
Das stimmt, also die erste Staffel. Da
sind noch andere Sachen dabei, ja. nicht nur das Booklet, genau.
Genau, die erste Staffel kommt ja hier so, oder Volume 1, nennen wir es mal so, es ist ja nicht die erste Staffel, es sind die ersten Folgen, die ersten 5 Folgen auf Blu-ray, ist hier in so einer, ja, ich würde schon sagen, in so einer buchdicken Box drin und dem Ganzen liegt dann noch so ein 15 cm hoher Acrylaufsteller mit dabei von Harley Quinn und ich glaube, darin liegt dann, kann das sein, liegt dann darin, ich habe es nämlich noch nicht ausgepackt, muss man dazu sagen, liegt dann wahrscheinlich noch hier so ein, wie nennt sich das?
Digibuch.
Ja. Ist das so?
Ja.
Das innen drin?
Ja. Genau.
Ja. Und es ist so gestaltet, dass beide Volumes am Ende in diese Verpackung passen, tatsächlich. Also dafür
Sehr gut, weil
das finde ich nämlich auch super gut.
Ja. Das finde ich auch sehr, sehr gut, weil ich mir schon gedacht habe, boah, wie sieht das im Regal aus, wenn die zwei Sachen irgendwie so nebeneinander stehen? Das dünne Digibook der zweiten Volume. Ne? Ah ja, guter Hinweis. Danke, Gerd.
Ja, das ist mir mal aufgefallen. Anime-Markt ist ja noch einer der wenigen Märkte, wo physikalische Medien sehr gut laufen. Und wenn man sich so die aktuellen Sachen anguckt, sieht man immer wieder halt von den ersten Staffeln oft also so ein Digibook in so einem großen Sammelschuber, den man sich dann kaufen kann. Und dann die weiteren Volumes kommen halt dann da rein dementsprechend. Also das scheint auch üblich zu sein.
Ja, auch üblich ist ein relativ hoher Preis. Das gehört, glaube ich, damit dazu. Ich denke mal, dass das in den Gefilden, in denen man da fischt, üblich ist. Also da kostet dann schon, oder ursprünglich ist die erste Volume auf Blu-ray, glaube ich, für 64,99 Euro an den Markt gegangen. Und das ist natürlich schon so etwas, wo man sich denkt, so wow, krass, das, wir sprechen jetzt hier nicht von einer 30-teiligen Serie, die man dann da drin findet, sondern tatsächlich 5 Episoden. Aber wenn man sich dann den Katalog anguckt, also nicht nur bei Polyband Anime, sondern so generell, scheint das ein zumindest akzeptierter Preis zu sein. Entweder ist der Markt so klein oder so groß und verdient an denen unglaublich viel. Also irgendwie ist da die Preisgestaltung auf jeden Fall noch anders, als man es gewohnt war, zuletzt bei den Veröffentlichungen auf Blu-ray.
Also aktuell liegt die Volume 1 quasi zwischen 25 und 30 Euro und die Volume 2, die tatsächlich ja dünner ist, dann, aber im inneren Umfang gleich, die ist bei 35 Euro aktuell.
Ja, aber ich denke, gut, das ist jetzt hier natürlich bei der Serie vielleicht nicht so, aber ich habe ja auch schon für Studios in Deutschland, also Anime-Serien auf DVD und Blu-ray gebracht und ich weiß zumindest aus eigener Erfahrung, dass zumindest die japanischen Anime-Serien horrende Lizenzsummen verlangen. Also das erklärt auch teilweise die sehr hohen Preise. Also das ist jetzt nicht, dass diese Lizenzen da billig rausgehauen werden, sondern da wird richtig viel Geld für verlangt.
Ja, aber wir haben einen Weg, wie ihr da viel günstiger rankommt. Wenn nicht sogar für Umme. Ein bisschen was müsst ihr vielleicht dafür tun, aber dazu dann später mehr.
Was man hier ja auch noch dazu sagen muss, das ist das, was ich vorhin meinte, ist, also Polyband war hier tatsächlich auch, die wollten sich nicht lumpen lassen. Also da gab es schon viele Ideen auch von, was man mit beifügen kann und die waren da auch sehr dankbar für eigentlich jeden Vorschlag, den wir so mitgebracht haben, seien das Stofftiervorschläge gewesen oder ein Baseballschläger von der Harley Quinn mit beizulegen oder eben auch Comics von Panini, die gerade so aktuell gibt. Es gab ja so eine Manga oder einige Manga-Reihen vor 2 Jahren bei DC, die auch Panini ja komplett gebracht hat, irgendwas damit beizulegen und so. Und das hat dann entweder vom Umfang her nicht gut funktioniert oder eben, weil Warner das quasi getackelt hat. Und also es ist tatsächlich für den üblichen DVD- und Blu-ray-Käufer nochmal ein ganz anderer Preis für den Umfang sicherlich, gerade für bei Serien. Aber ja, es war halt hier auch der Versuch, das tatsächlich auch nochmal entsprechend für Fans gut auszustatten.
Ja, kommt ja auch mit Bonusmaterial. Die erste Staffel hat nochmal 5 Minuten Bonusmaterial mit dabei. Die zweite Volume kommt mit 15 Minuten Bonus daher. Das gibt's bei Netflix wahrscheinlich auch nicht.
Nee, ist quasi eine Studiotour. Das ist tatsächlich ein bisschen interessant. Aber ich gucke mir halt alles irgendwie gern an, wenn Japaner auf Japaner treffen. Das guck ich. Da habe ich einfach ein Faible für, wie sich erstmal die ganze Zeit begrüßt wird im japanischen Studio, bevor es dann quasi ans Eingemachte geht. Das ist, ja, aber interessant ist das schon gewesen. Ja.
Ich meine, das ist sowieso jetzt eine Entwicklung, ne, was so den Heimkino-Bereich angeht, auch speziell Warner Bros. Die waren ja, glaube ich, schon längere Zeit dabei, ihre Filme über Universal zu vertreiben. Und jetzt sind sie ja bei
Bleion,
genau. Mhm. Und da merkt man dann auch, okay, hier werden die Filme nochmal neu rausgebracht in neuen Editions, natürlich auch etwas hochpreisiger. Und man hat da auch ein bestimmtes Klientel, denke ich mal, im Blick, denen das dann auch was wert ist. Allerdings bietet es auch gleichzeitig die Chance, was rauszubringen, was vielleicht Warner vorher nicht rausgebracht hat. Das haben wir auch, glaube ich, mit Polyband dann auch gemerkt, dass da Warner zumindest offen war, zu sagen, okay, wir hätten da einen Katalog zur Verfügung, wäre da was auch für euch mit dabei, was ihr sonst noch bringen könntet. Das hat sich jetzt soweit nicht umsetzen lassen, aber vielleicht ist das eben für Play-On dann eben die Chance zu sagen, hey, da gibt's sowas, das nennt sich Batman The Animated Series. Vielleicht kriegen wir das in einer schicken Box auf den deutschen Markt. Für uns rentiert sich's allemal, wenn es vielleicht für Warner nicht der Fall sein sollte.
Also auf jeden Fall sind ganz sicher die Kommunikationskanäle natürlich kürzer, als das früher der Fall war, ne? Und du hast jetzt keinen Gatekeeper mit einem deutschen Vertrieb noch drauf. Also weil erstmal übernehmen sie ja nur den Vertrieb. Play-On bringt ja erstmal vor allem die Standardsachen im Vertrieb raus und die hatten jetzt, das ist glaube ich in der Kombi, da sieht man aber vielleicht, darauf will ich jetzt raus, daran sieht man schon so ein bisschen die Entwicklung. PlayOn hatte vor 2 Jahren einen Warner-Deal abgeschlossen, die haben 50 Lizenzen gekriegt, die sie veröffentlichen durften, da war dann sowas wie Falling Down zum Beispiel dabei, also ein Film, der seit Jahren hier schon, der Film Michael Douglas, ne, der hier seit Jahren schon veröffentlicht werden sollte, die haben dann so ein paar Sachen bekommen, die seit Ewigkeiten Warner in Deutschland nicht rausgebracht hat. Und das, der nächste Schritt war dann eben, dass sie den Vertrieb jetzt auch generell übernehmen. Und ich glaube, das war ja auch schon eine Folge von, man kommt sich näher und ist enger miteinander in der Kooperation. Und daraus ergeben sich dann Dinge. Und wir sehen das ja bei anderen Major-Labels jetzt auch schon. Sony ist ja auch bei PlayOn beispielsweise. Die sind ja auch bei denen im Vertrieb. Und dann, ne, so haben wir das jetzt sukzessive, dass die großen Labels das ja in Deutschland auch gar nicht mehr selber vertreiben. Das ist ja auch ganz witzig, weil wenn du das auch bei PlayOn gehst, hast du ja diese Welten, dann kannst du DC aufmachen, dann kannst du Ghostbusters aufmachen und dann hast du die Titel natürlich bei denen im Vertrieb. Genau, der Vorteil ist eben, es kommen vielleicht Sachen auch raus, die hier nicht rauskamen, auch vielleicht mit einer gewissen Sorgfalt für den hiesigen Markt, die bei den großen Labels früher halt auch nicht vorhanden war, weil denen relativ häufig recht egal war, wie hier eine Lokalisierung irgendwie ausgesehen hat oder ob die Tonspur jetzt für die Synchrospur hochwertig war oder nicht. Ich sag mal, der einzige Nachteil in Anführungsstrichen ist natürlich, dass es oft jetzt einen Exklusivvertrieb über die Shops der jeweiligen Anbieter gibt, was natürlich die Nische nochmal verkleinert. Und es entsprechend natürlich auch mit einem Preisanstieg verbunden ist. Also ich glaube, damit wirst du natürlich als Käufer von physischen Medien jetzt leben müssen. Das ist einfach das Thema Massenmarkt vorbei. Und damit ist der Preisanstieg auch entsprechend signifikant, weil wir gerade auch bei Preisen waren. Ich glaube, das ist einfach eine Perspektive oder das ist die Entwicklung. Das wird sich weiterentwickeln in Richtung, wie wir das von Vinyl kennen. Das wird so ein Liebhabermarkt werden. Es werden immer noch Sachen rauskommen. Das ist nicht tot, das Medium, aber es wird deutlich weniger werden und die Zielgruppe wird immer kleiner für das Angebot. Entsprechend wird es auch hochpreisiger sein. Ja.
Und dennoch, wer auch immer da zukünftig das anbieten möchte oder den Vertrieb macht, und ihr braucht noch irgendjemanden fürs Booklet.
Oder für andere Dinge. Also, ja. Also ganz ehrlich, ja. Sagen, naja, voll. Ja,
ja, dann batmannews.de.
Genau. Ja, was natürlich auch was kostet, ist sowas dann eben synchronisieren zu lassen für den deutschen Markt, für die deutsche Fassung. Und ich habe es ja vorher schon angedeutet, dass wir da ja schon Empfehlungen mitgegeben haben, aber eben aufgrund der örtlichen Bedingungen sich das da wohl nicht hat umsetzen lassen. Deswegen die Frage an den Marion, wer hat denn die Serie letztendlich synchronisiert?
Das ist Scala Media München gewesen, oder? Glaube ich. Und ja, es sind weniger bekannte Stimmen dabei, aber so ein paar gibt es schon. Also wer mir tatsächlich sehr positiv aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist die Stimme der Harley Quinn, das ist die Maresa Sedlmeier, die kenne ich nicht, die dürften so Jüngere kennen, die spricht eben so Bella Thorne, Darth Cameron, das sind alle Schauspielerinnen, die ich nicht kenne oder dann eben im Anime-Bereich, aber die fand ich sehr ordentlich. Also das ist eine typische Harley Quinn-Stimme. Ja. Gefällt mir tatsächlich auch ein bisschen besser als die deutsche Synchro der Harley Quinn-Serie. Dann haben wir auch einige tatsächlich eher unbekanntere Stimmen mit dabei, aber wir haben zum Beispiel auch den Stammsprecher von Patrick Wilson oder Nikolai Coster-Waldau aus Game of Thrones. Das ist Manu Lubowski, der spricht den Joker. Wie fandet ihr den?
Ja. Hauptsächlich habe ich das jetzt im Einstieg gesehen mit dem Joker und gebe dir da absolut recht, für beide hat das für mich super gepasst. Also eine Harley war eine Harley und der Joker war für mich ein guter Joker. Also das hat für mich schon in meinen Ohren gut gepasst.
Ja. Der Joker wird doch nicht von Manu Lubowski gesprochen. Hör auf.
Entschuldigung. Der spricht Rick Flag. Entschuldigung. Leonard Holm spricht den Joker, aber das hat er auch gut gemacht.
Sorry, muss ich rein kurz.
Nee, ist richtig. Genau, der spricht Rick Flag, das passt auch ganz gut. Wer auch eine gute Stimme ist, aber ich finde nicht zu der Figur passt, vor allem weil wir hatten ja quasi so Sichtexemplare quasi bekommen, die waren am Anfang alle noch auf Japanisch, deswegen habe ich das auch auf Japanisch vorher gehört. Das ist Stefan Günther und Stefan Günther spricht hier Deadshot. Und Stefan Günther, das ist die Stimme von Anthony Mackie oder Richard Madden, ja, ne, auch Game of Thrones. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen, aber ja. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so Meckern auf hohem Niveau. Groß an der Synchro kann man nicht viel aussetzen, finde ich jetzt ehrlicherweise. Na, also es gab da so ein bisschen, so in so Synchronforen gab es am Anfang so schon Bedenken, vor allem weil auch das wirklich sehr figurenfremd besetzt worden ist, aber am Ende habe ich jetzt wenig Beschwerden gefunden darüber und ich finde auch, wüsste jetzt auch nicht warum, also an der Synchro liegt es nicht.
Es ist keine Billig-Synchro, das ist wirklich eigentlich eine ordentliche Standard-Synchro, also da kann man sich nicht darüber beschweren, außer wenn man halt so Hardcore-Sprecher-Fan ist von bestimmten Figuren, die man halt schon kennt, aber also ich fand das alles sehr anständig, was da gemacht worden ist. Ich hatte jetzt auch nicht diese Probleme mit der Stimme da von Anthony Mackie, also das ist aber... Ja.
Wie gesagt, jammern auf hohem Niveau. Ja. Der Clayface ist mir wie im Original auch im Deutschen auf den Keks gegangen. Das ist diese gekünstelte Sprache absichtlich oder dieses Sprechen auch, ja.
Henning? Nee, ich habe gesagt, ich würde stimme dem voll zu. Ich meine, ich glaube, das ist für mich eine klassische Anime-Synchro oder eine Synchro, wie man sie aus dem Animationsbereich halt häufig kennt, ist alles ein bisschen drüber, ist die Serie an sich ja aber auch, von daher ist das jetzt nichts, was jetzt negativ auffallen würde. Es ist jetzt keine Synchro auf dem Level wie bei der Batman Animated Series zum Beispiel, also das ist nochmal, finde ich, ein anderes Level, die ist aber auch ungewöhnlich gut, finde ich, für eine Zeichentrick oder eine Animationssynchro.
Ja, genau, aber genau jetzt, wo du so sagst, aber die letzten Animationsfilme, die es noch auf Deutsch gab, die sind jetzt auch nicht besser synchronisiert als Suicide Squad.
Nee, wie gesagt, das ist auch nicht schlecht, glaube ich, ne? Angemessen und es ist jetzt auch, die Synchro ist auch, wie du es gerade schon gesagt hast, Synchro ist auf jeden Fall nicht das, also kein Problem. Also das ist jetzt nicht so, dass man die Serie deswegen nicht gucken könnte, also auf gar keinen Fall.
Mhm. Ja, gucken können ist ein gutes Stichwort. Also, grundsätzlich, was hat euch gut gefallen, beziehungsweise seid ihr mit der Serie durch? Habt ihr alles gesehen? Wie würdet ihr sie einordnen und bewerten? Ich sag gleich, ich habe erst 3 Folgen davon sehen können. Und ich habe ja auch schon mal in einem anderen Cast erzählt, dass ich mir erst vor kurzem hier Batfam, also diese Little Batman-Serie, angefangen habe und dann schon nach der ersten Folge so verspürt habe, weiß nicht, ob ich jetzt davon unbedingt mehr sehen muss. Ne, ist es okay soweit, aber hatte jetzt nicht so den Drang danach. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Also hier fand ich es erstmal cool, dass dieses übergreifende Konzept, dass also hier eine größere Geschichte über mehrere Folgen erzählt wird, mich dann schon packt. Mir hat die Inszenierung gut gefallen. Manches fühlt sich für mich tatsächlich so ein bisschen kulturell fremd an, würde ich jetzt mal sagen. Auch was den Einsatz von Musik angeht und sowas und wie manchmal Szenen entstehen und ne, wie so manche Reaktionen von manchen Charakteren ausfallen. Aber an sich fand ich das schon alles sehr spannend und die Dynamik auch ganz, ganz interessant und das Setting eben auch und wie sich es eben gerade entwickelt. Wie gesagt, bin gerade erst bei der 3. Folge. Also ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass ich die komplett schauen werde und ja, bis zu dem Punkt muss ich sagen, ich bin dran und belasse es mal dabei.
Also ich würde mich dem anschließen, vielleicht gerade, weil dann können die anderen beiden nochmal weiter ausholen. Ich glaube, die haben mehr gesehen als wir beide, weil ich habe auch, glaube ich, erst zwei Folgen gesehen. Ich bin einfach nicht so der große Anime-Fan. Das ist, ne, und ich tue mir selbst im Animationsbereich mit vielen Sachen eher schwer da müssen. Und das war jetzt hier ähnlich. Also ich finde es alles interessant und ich finde, kann es auch wertschätzen, dass es alles nicht schlecht gemacht. Ich finde auch die Inszenierung interessant, also ne, auch wie sie das aufbauen. Da habe ich ja vorhin schon mal gesagt, da, diese Title Cards, die kommen. Ich finde auch die Abspende irgendwie ganz cool, dass da ne, die Credits schon kommen und man trotzdem parallel das einfach noch weiterlaufen lässt. Ich finde den Humor zum Teil auch wirklich ganz, ganz gelungen, weil das auch Meta-Humor ist, der, ne, weil du, als du gesagt hast, Clayface durchbricht die vierte Wand, der hat ja immer wieder auch so Anspielungen auf Filme und Serien mit drin, was ich gelungen finde, also wo ganz klar ist, dass es ein erwachsenes Publikum ansprechen soll. Es hat mich jetzt noch nicht so gepackt, dass ich jetzt sagen würde, ich gucke das fertig, aber das hat schon auch viele Qualitäten. Ich bin jetzt aber auch, und das ist wieder so ein Thema, ich habe das ja schon mal gesagt, ich bin halt Harley Quinn mittlerweile gleichermaßen überdrüssig wie beim Joker. Also das ist so ein bisschen Thema und das ist, finde ich, schon sehr Harley Quinn zentriert. Zumindest am Start ist das auf jeden Fall so. Und dann ist es natürlich auch schon kein so ganz leichter Einstieg für mich. Ja, weil ich der Figur einfach so ein bisschen überdrüssig bin.
Ja. Falls noch jemand auf die Info wartet, also eine Folge dauert so an die 25 Minuten.
Ja, genau.
Ist jetzt nicht so dieses, was dieses neuzeitliche, alles muss in 10 oder in 15 Minuten erzählt werden, sondern hier ist es noch so klassisch 25 Minuten.
Vielleicht baue ich das irgendwann samstags vormittags dann ein, wenn ich meine Cornflakes esse wie früher. Aufstehen.
Ja. Ich sag mal so, ich habe es da so komplett mir angeguckt. Das war jetzt auch schon wieder länger her. Ich hatte es schon am Anfang, wie man mit der Arbeit angefangen hat, glaube ich, weit über die Hälfte geguckt mit den Untertiteln. Dementsprechend, also bei Animes bin ich jetzt auch nicht der Riesenfan. Es gibt einige, die mir sehr gut gefallen. Vor allem so klassische Spielfilme wie Akira, Ghost in the Shell, die halt auch so meine Cup of Tea sind. Was ich der Serie auf jeden Fall zugestehe, ist, dass sie sehr kreativ ist. Also gerade das auch, was Henning schon gesagt hat, mit den Titelkarten, mit den Abspenden und so weiter. Also da machen sie ganz verrücktes Zeug. Allerdings muss ich auch sagen, ist es mir spätestens ab der dritten Folge alles zu weit drüber. Also auch mit dieser Märchenwelt. Ne? Und das wird tatsächlich immer abgedrehter und abgespaceter, was wahrscheinlich auch dazu passt, aber das hat mich halt dann irgendwann verloren und es ist auch bis zum Ende Harley Quinn fixiert. Also man merkt schon, dass die im Moment also doch ein Zugpferd bei DC ist, dass man sich darauf ein bisschen konzentriert. Also ich finde, die anderen kommen nicht zu kurz, aber hätte man auch ein bisschen mehr draus machen können. Wie gesagt, ich habe generell ein Problem. Dieses Märchen-Setting ist halt nicht meins. Das ist definitiv nicht meins. Und das reißt mich auch immer wieder raus. Aber es gibt halt auch immer in jeder Folge einfach Szenen, wo man halt einfach laut lacht. Egal, ob das jetzt, weil es total abstrus ist, was da gerade auf dem Bildschirm abgeht, oder lächerlich, oder weil sie halt einfach ein paar coole Gags bringen. Das funktioniert. Aber im Gesamtkontext würde ich sagen, also man muss definitiv auch ein Anime-Fan sein. Also ich glaube sogar mehr Anime-Fan als DC-Fan, um das genießen zu können. So würde ich das formulieren.
Oh, das würde ich tatsächlich unterstreichen. Also das ist eher aus, was für die Anime-Fans ist, als für die DC-Fans. Außer natürlich, die DC-Fans sind tatsächlich ein bisschen experimentierfreudig oder wollen mal da ein bisschen so reinschnuppern, dann ist es trotzdem ein guter, gut mal den Zeh quasi reinzuhalten, da ins Isekai oder ins Anime-Wasser. Ich hatte damit großen Spaß, es lag aber eben natürlich auch daran, dass damit eine gewisse Aufgabe verbunden war. Ich habe das ja damals größtenteils auch intensiver geguckt, weil wir die Texte geschrieben haben. Und dann war das ja auch im zeitlichen Abstand, also erst die Folgen 1 bis 5 und dann erst später die restlichen Folgen. Ich habe jetzt nochmal in der Vorbereitung auch mir einige nochmal eben auch wegen der deutschen Synchronisationen angeguckt. Ich habe erstaunlicherweise für die, was ich eigentlich so auch qualitativ so die schlechteste Folge finde, die mag ich trotzdem am meisten irgendwie. Da wird es auch nochmal so richtig Fantasy-mäßig und so richtig blöde. Irgendwie spricht das mein kindliches Herz an. Ich habe keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Ja, ich mag, wie diese Figuren hier eingesetzt sind. Ich mag die Harley hier tatsächlich. Also vor allem, weil die irgendwie unglaublich gut in diese Welt mit reinpasst und sich da auch so am schnellsten mit einfügt. Das ist gut gemacht. Dialogmäßig finde ich es manchmal tatsächlich ein bisschen zu albern. Das ist gar nicht so anime-typisch, finde ich. Da gibt es auch manche so Meta-Kommentare, die jetzt nicht gerade von Clayface sind. Da habe ich dann manchmal gedacht, ach so wird das jetzt aufgelöst. Ne? Also dann irgendjemand sagt was Blödes und dann sagt die andere Figur, das ist jetzt aber was Blödes, was du gesagt hast. Ne? Sowas kommt ganz oft, das gibt es immer mal. Aber hier fand ich es ein bisschen verstärkt, aber ja, ich kann mich davon auch nicht losmachen, dass wir damit eben irgendwie verbunden sind. Und deswegen habe ich dafür einfach ein großes Herz insgesamt. Und ich habe wirklich gedacht, ich muss mich da jetzt mehr durchquälen, wenn ich es mir jetzt nochmal angucke, weil ich die so Mittel in Erinnerung hatte. Nö, fand ich jetzt nicht. Also wir haben, im Discord habe ich mal geguckt und auch bei uns auf der Seite, ob es da überhaupt Einschätzungen gibt. Und da haben wir tatsächlich nur die eine. Und der sagte, naja, das war so eher so mittelmäßig. Und er sagte eben auch, dass während der Folgen die Animationsqualität gewechselt hat. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, das ist so das einzige größere Manko. Und bei der Musik, es gibt dann Action-Szenen, da habe ich manchmal gedacht, das ist doch von Wonder Woman. Also so, als wäre das variiert. Und dann später auch dieses X-Men-Thema aus den Filmen, nicht aus der Serie, aus der 97er-Serie, sondern aus den Filmen, da habe ich gedacht, hä? Das klingt doch irgendwie so, also das ist so typische Superheldenmusik irgendwie mit drin. Das ist weniger Anime-mäßig, weil das ist meistens manchmal ziemlich klassisch tatsächlich. Und hier war es eher so sehr superheldenmäßig gemacht. Das ist mir aber jetzt erst aufgefallen tatsächlich. Ja.
Ich fand den ersten Aspekt, den ihr jetzt auch noch zusammen hattet, für wen ist diese Serie eigentlich? Den finde ich noch ganz interessant, also damit man auch den Hörern mitgeben kann, so ist das was für mich als Batman-Fan, als DC-Fan. Gut, Anime habt ihr ja schon gesagt, wohl mehr dafür. Ich hätte jetzt auch gesagt, für Elseworld-Fan, du sagst ja auch, für experimentierfreudige Fans ist das auf jeden Fall was. Aber können sich Batman-Fans noch was erwarten? Oder eher die DC-Fans? Also, oder bleibt es dann schon jetzt, wie es in den ersten 2, 3 Folgen der Fall ist?
Also wenn, dann eher, würde ich sagen, die DC-Fans. Also jetzt muss man sagen, das sind natürlich Charaktere aus Batman, die wir da präsentiert bekommen, aber der spielt ja nun jetzt überhaupt keine Rolle. Mhm. Das konzentriert sich jetzt darauf. Also ich sag mal so, wer den Film The Suicide Squad von James Gunn mochte, der kann wahrscheinlich viel mit der Serie auch schon relaten, wie die Figuren halt präsentiert werden. Das denke ich mal schon, auf jeden Fall.
Und die Serie hat dann tatsächlich noch so ein paar, hält ein paar Überraschungen bereit, kann auch die Spannung halten. Da, wie gesagt, zwischendrin gibt es mal so einen kleinen Hänger, aber das kann dann auch die Spannung halten, eigentlich auch ziemlich bis zum Schluss. Das Ende fand ich erst doof und beim weiteren drüber nachdenken fand ich es eigentlich ganz gut. Also das fand ich eigentlich dann spannend. Gibt auch noch so Möglichkeiten, da vielleicht auch mit einer zweiten Staffel anzusetzen, wenn man das unbedingt will. Muss man aber nicht. Also das ist schon, ja, für so DC-Fans, also sich wirklich mal so ein bisschen weiter rauswagen wollen, ist das schon zu empfehlen, ja.
Mhm. Und wen das jetzt überzeugt hat und sagt, hey, das will ich haben, das muss ich haben, was gibt's für Wege? Haben wir da was anzubieten, Marian?
Naja, also wir haben das Set ja einmal in unserem Adventskalender, haben wir es ja quasi schon angeboten gehabt. Und jetzt haben wir aber nochmal 2 so Sets. Und wenn ich Set sage, heißt das, wir haben also einmal Blu-ray Volume 1 und oder Volume 1 und einmal die Volume 2 und das haben wir dann nochmal, also 2 Sets, Komplettsets quasi anzubieten für diejenigen, die uns sagen, wir haben ja schon mal vorhin gesagt, es gibt eine Figur, gegen die Harley Quinn kämpft, relativ am Anfang und relativ stockend animiert und diese Figur hat einen japanischen Hintergrund, wie heißt sie wohl? Wenn ihr das wisst, schreibt uns an
gewinnspiel@batmannews.de mit dem Betreff Isekai. Ihr solltet auf jeden Fall mindestens 16 Jahre sein, um mitzumachen. Und ja, die Gewinner werden dann per E-Mail auch benachrichtigt, um dann eben eure Adresse dann zu erfragen. Und Marian, habe ich es richtig verstanden? Also es gibt das Set 2-mal zu gewinnen jetzt mit dieser Lösung. Okay, abseits des Adventskalenders. Und genau, ihr schreibt einfach, wie gesagt, eine Mail an gewinnspiel@batmannews.de, 16 Jahre. Und ihr findet auch noch alle weiteren Teilnahmebedingungen und natürlich direkt nochmal die E-Mail-Adresse. Und wie dieses Gewinnspiel läuft, auf batmannews.de, da findet ihr den Artikel zu dem Badcast hier. Ja, cool. Finde ich schön, dass wir das auch mal anbieten können. Und ja, das hat natürlich auch die Zusammenarbeit mit Polyband Anime ja auch hervorgebracht. Finde ich klasse. Ja, schön.
Vielen Dank.
Dann mal wieder vielen Dank in die Runde für die kurz gehaltene Review. Ich glaube, wir sind hier ja knapp gehalten bei einer Stunde. Das hört man von uns auch selten.
Das stimmt.
Deswegen ist es eigentlich viel zu früh, euch jetzt schon eine gute Nacht zu wünschen. Ich tue es trotzdem. Dankeschön. Ciao. Servus. Und gute Nacht.
Sayonara.
Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmannews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. Oder DC Comics.